Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Herzlich willkommen bei Nicht ganz ungefährlich, Episode 35. Und die wird schon kräftig gestrahlt. Ja. Liebe Heike, so. Schön, dass du dich auf den Weg nach Trier gemacht hast.
Sehr gerne.
Ins wunderbare Studio K.
Ja. Ja.
Und, was sagst du?
Besonders, anders und lustig. Lustig. Wären jetzt meine Beschreibung. Und ich habe schon überlegt, ob ich auch Osterdeko sehen könnte oder Weihnachtsdeko.
Über uns. Weil wir haben hier so eine Zwischendecke und da oben, da wird so ein Zeugs gelagert.
Okay, ja, das habe ich jetzt nicht geguckt.
Deswegen ist ja hier der Sound so schön, weil wir so eine Zwischendecke haben. Ja, die Heike Nordic Ruf ist da vom Arbeitsuniversum.
So Arbeitsschutzuniversum. Heißt,
Arbeitsschutzuniversum, ja. Korrekt. So heißt euer Unternehmen.
Ja.
Muss man schlicht zu formulieren.
Genau.
Und wir haben uns kennengelernt auf dem FISAT Technikseminar in Bingen.
Ja.
Wo du für mich einen sehr beeindruckenden Vortrag gehalten hast.
Auch vielen Dank.
Na, wirklich, über was eigentlich? mentale Gesundheit?
Genau.
Oder auch das Aufspüren von nicht gesunden Kollegen oder ein Auge haben auf Situationen. Das war ja alles, dabei. Ja, bis zu den mentalen Ersthelfern.
Ja.
Also das wird heute schon, also wir fassen ja das Thema Arbeitsschutz hier breit. Und ich bin der Meinung, wir werden heute was ganz, ganz Spannendes. Für die, die von den Schuhen und Handschuhen und Helmen kommen, relativ weit am Rand befindliches hier thematisieren, aber nicht weniger wichtig.
Das stimmt. Und letztendlich geht es um die mentale Gesundheit oder die psychischen Belastungen und das, was es mit den Mitarbeitenden macht und was es eben auch in den Unternehmen macht. Und ein bisschen auch darum, wie können Kollegen, Kolleginnen helfen, was kann eine Führungskraft tun? Und das nicht mehr in so einem Drecksloch zu lassen, also sondern das wirklich ins Licht zu rücken und zu sagen, mein Gott, das gehört so dazu wie alles andere auch.
Ja, so habe ich das auch empfunden und ich denke mal, jetzt ist der richtige Moment, dass du mal drei Sätze über dich sagst.
Okay, also Heike Nordic Ruf vom Arbeitsschutzuniversum, das hatten wir schon. Von Haus aus bin ich Therapeutin, habe Psychologie studiert, bin Fachkraft für Arbeitssicherheit, also komme auch aus dem Arbeitsschutz, wohne in der Nähe von Köln. Insofern finde ich es großartig, in Trier zu sein.
Und Trierer freuen sich über jede Lupudelei.
Ja, und Trier ist eine schöne Stadt und in der Nähe von Köln ist auch schön.
Absolut.
Und genau, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Thema mentale Erste Hilfe, beziehungsweise mentale Ersthelfende, bilden die aus. Wir beschäftigen uns mit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung und eben auch mit dem Thema Suchtprävention. Das sind so die Themen, die wir in unserem Unternehmen sehr schätzen, sehr lieben und wo wir einfach hoffen, dass immer mehr Menschen dazukommen. Wir möchten dieses Jahr 100.000 Menschen über das Thema informieren. Aktuell sind alle Hörer Teil dieser 100.000.
Die machen wir voll. Ist kein Thema.
Das wäre total großartig.
Mit diesem Podcast.
Nein, aber tatsächlich glauben wir, dass das Thema unglaublich in die Sonne muss und mit viel Leichtigkeit und mit viel Spaß im Sinne von Schwerelosigkeit betrachtet werden muss.
Sag nochmal was zum Wir.
Wir,
bist
das
ja nicht
ist,
alleine.
Nee, genau. Das ist Dr. Stefanie Schöler, ist meine Geschäftspartnerin. Und mit ihr zusammen machen wir alles. Und sie ist, ist eine Psychologin und eine ganz wunderbare, großartige und sehr kluge und tolle Frau. Ich bin sehr verliebt in sie. Das darf man immer ich glaube, man darf in seine Geschäftspartnerin verliebt sein. Die ist einfach nur toll.
Wir beim S2 Verlag lieben uns auch alle.
Gott sei Dank. Damit macht es das Leben unglaublich viel einfacher, weil wir auch aufeinander achten. Also weil wir einfach einen sehr achtsamen und wertschätzenden Umgang miteinander haben.
Ja, ich hoffe, jetzt fällt keiner hinten über vom S2-Verlag.
Nein, das wissen die einzuordnen.
Ja, ich denke es auch.
Ja.
Arbeitsschutz-Universum gibt es seit wann? Wann habt ihr euch zusammengetan?
Oh Gott, das ist jetzt wieder ungefähr. Eine Frage. Ja.
Keine Zahlen, keine Details.
Nee, keine Zahlen und keine Details. Und zack, die dritte Frage ist Detailfrage. 2021 sind wir zusammengekommen, haben praktisch in der Corona-Zeit neu gegründet. Und genau, finden das einfach großartig.
Wie bist du auf die Relevanz gekommen? Also das ist ja, also Themen und Themen und Fragestellungen sind ja da.
Ja.
Man muss sie ja nur sehen. So, und nicht jeder sieht sie. Ja. Ja. Wie war das für dich? Wie war auf einmal dieser Tag, dieser Moment, wo du gesagt hast, das ganz für sich alleine ist ein Thema, was wir in den Fokus stellen wollen?
Ich glaube, weil es uns immer wieder betroffen hat. Wir machen relativ viel Coaching auch, also betriebliches Coaching, was dann aber immer dazu geführt hat, dass das betriebliche Coaching einzelner Mitarbeitenden immer dazu geführt hat, dass es eine unglaublich große Schwere und eine unglaublich große Traurigkeit in den Menschen gibt und dass es einen hohen Faktor von einsamen Momenten gibt für die Mitarbeitenden und dass die manchmal nicht wussten, wo sie hin sollten damit. Und da ist uns beiden, also auch der Stefanie und mir, klar geworden, dass wir da was ändern wollen und ändern müssen. Und das ist einfach auch so, wie wir Schutzschuhe haben und Handschuhe haben. Und das ist ja so ein Thema, das läuft so easy. Das ist so, da sagen die dir, da gibt es eine Vorschrift zu. So, und uns war klar, wir müssen dieses Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung einfach in den Fokus rücken. Weil da sind wir alle immer so, da sagen wir, ja, das können wir ja nicht messen, ach, das bringen die von zu Hause mit. Nee, jedes Unternehmen kann auch ein bisschen was dafür tun, dass es eben auch im Arbeitsschutz und im Gesundheitsschutz besser funktioniert.
Also du hast praktisch bei deinem Coaching einfach gemerkt, dass die Leute oder viele Leute einen Rucksack dabei haben an Sorgen, an Problemen. Ja, die sie mit zur Arbeit bringen und auch wieder mit nach Hause nehmen oder der vielleicht, wenn sie von der Arbeit nach Hause gehen, sogar größer ist als vorher. Und dann hast du gesagt, das ist eigentlich das Kernthema. Da wollen wir eigentlich rein, da wollen wir Abhilfe schaffen.
Ja, weil es letztendlich den Arbeitsschutz ja betrifft. Also jetzt machen wir doch mal ein Beispiel. Stell mal vor, du hast totale Not. Du weißt nicht, wohin mit dir. Du hast einfach keine Idee mehr, wie dein Leben wieder leicht werden kann, wie dein Leben schön werden kann, wie dein Leben lustig, also Lachen ist ja so ein Faktor. Du hast ganz lange nicht mehr gelacht und gehst zur Arbeit und bist damit beschäftigt, darüber nachzudenken, dass es dir nicht gut ist. Und du kannst es aber auch nicht packen. Du hast keine Worte dafür, du hast keine Gefühle dafür. Du kannst auch irgendwie, wenn dich jemand fragt, sagst du, ach, passt schon, muss ja. Mhm. Dann gibt es ja so Sätze wie, ja, Arbeit lenkt ab. Ja, aber die Arbeit lenkt ja nicht ab. Also ich habe jetzt bewusst aber gesagt, weil sie lenkt nicht ab, sondern du bist da, kannst dich nicht konzentrieren und machst vielleicht einen Flüchtigkeitsfehler. Vielleicht ist der Flüchtigkeitsfehler, dass du eine falsche Zahl in eine Tabelle reinschreibst und hinterher jemand die Tabelle korrigieren muss. Vielleicht ist der Flüchtigkeitsfehler, dass du mit einem Stapler unterwegs bist und eine Ecke zu eng genommen hast. Vielleicht ist der Flüchtigkeitsfehler, dass du im Auto sitzt und gedanklich so weit weg bist, dass du den Menschen, der über die Straße möchte, zu spät siehst. Also letztendlich betrifft es uns und betrifft es die Unternehmen und betrifft es ja im blödsten Sinne die Arbeitsleistung, aber letztendlich auch die Gesundheit. Mhm. Und das ist so der Punkt, wo wir einfach sagen, wir können nicht so tun, als hätte der Arbeitsschutz keine psychischen Belastungen. Also, nee, wir können das nicht so wegatmen. Und deshalb haben wir gesagt, das ist unser liebstes Thema. Und wir einfach, gut, wir kommen auch beide aus dem sozialen Bereich. Das mag vielleicht auch nochmal ein Faktor sein. Ich mache über viele Jahre schon die Suchtprävention. Da sehen wir es ja auch. Wir haben einfach unheimlich viele suchtmittelauffällige Mitarbeitenden in den Unternehmen. Und da ist es häufig eben auch ein großes Leid, was damit dazukommt. Und wir wollten das Leid halt ein bisschen kleiner machen, indem wir das Thema in den Fokus rücken, das vielleicht mit sehr viel Charme und Lächeln und Freude aufbereiten, vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit, damit die Menschen einfach sehen, das ist ein Thema wie Fußballergebnisse.
Was mich da, wenn ich das höre, was mein erster Gedanke ist, mir geht's schlecht, aber ich gehe trotzdem arbeiten. Oder ich will trotzdem, ist das so ein Wunsch nach Funktionalität oder nach Ablenkung? Weil man könnte ja auch naiv denken, der erste Gedanke ist, wenn es mir schlecht geht, dass ich als erstes mal sage, so, Arbeit hat sich erledigt. Entweder bleibe ich jetzt auf dem Sofa, oder ich hole mir Hilfe oder rede mit jemandem. Ich weiß, das ist Theorie. Ne? Ja. In der Praxis passiert das nicht. Aber dieses, dass ihr halt diesen mentalen Zustand von der Person, den findet ihr ja im Arbeitsprozess. Eigentlich würde ich fast sagen, gehört er da ja gar nicht hin. Eigentlich hätte er gar nicht zur Arbeit kommen sollen, oder?
Genau.
Sehe ich das irgendwie?
Nö, das ist schon
also wenn
eine
ich hier krummes
Idee.
Zeug, also ich darf, naja, ich habe mit der Heike gesprochen, ich darf heute absolut krummes Zeug reden, ja, weil ich da auch nicht sattelfest bin in den Begrifflichkeiten. Und ihr kennt mich ja alle schon ein bisschen länger, also ich bin frei davon, irgendjemandem irgendwas zu wollen. Aber einfach manchmal, ja, habt ihr eben schon gemerkt, sucht man einfach auch nach dem richtigen Wort.
Ja.
Aber nochmal zurück auf meinen Gedanken. Ist es nicht eigentlich schon der erste Schritt in die falsche Richtung, wenn ich trotzdem arbeiten gehe, obwohl ich mich nicht gut fühle?
Also meistens
emotional.
Ist das, genau. Das, und da kam der schöne Nachsatz, emotional. Also,
ja, ich kann ja auch zu viel gefeiert haben und dann bin ich so ein bisschen malat so. Und dann, das ist ja eine andere Ebene, über
genau.
die wir reden.
Ja, genau. Und wir können das ganz gut. Also, ich mache mal so ein ganz blödes Beispiel. Haben wir Zahnschmerzen, dann laufen wir tatsächlich auch zum Zahnarzt. Dann finden wir das völlig in Ordnung. Wenn unser Auto kaputt ist, gehen wir in die Werkstatt mit dem Auto. Wenn wir mental Schwierigkeiten haben, wenn wir irgendwie unsere Gefühle aus dem Ruder laufen, dann tun wir erstmal so, als wäre nichts passiert. Und dann lesen wir mal was dazu. Und dann machen wir wieder nichts. Und dann googeln wir das nochmal. Und hoffen, naja, aber wenn ich jetzt meine Arbeit mache und ich kann ja noch alles machen, also geht es mir ja noch gut. Also ich gehe ja noch zur Arbeit und ich war auch auf der Party und ich war auch bei Freunden und ich bin zum Sport gegangen. Dann haben wir immer noch das Gefühl, uns geht's gut. Letztendlich geht es uns da oftmals schon lange nicht mehr gut, sondern wir funktionieren nur noch. Nur wir haben so früh gelernt, nicht mehr über unsere Gefühle zu reden oder sie überhaupt zu sehen oder sie zu fühlen. Und dann laut zu sagen, dass die Menschen das überhaupt nicht mehr mitbekommen.
Ist das die Krux an der Geschichte? Ja, die große Herausforderung ist doch einfach, dass wir uns auf die Schuhe gucken können und sehen, ob da Arbeitsschuhe sind. Können sie auch einen Kopf fassen, um zu gucken, ob da ein Helm ist. Aber das in sich reinfassen, in sich reinhören, ist halt deutlich schwerer und vielleicht auch von vielen nicht eingeübt. Ne?
Überhaupt nicht geübt. Also die Schuhe und den Helm, das machen wir seit vielen Jahren. Das können wir da. Das ist eine Routine. Auf unser Herz und auf unser Gefühl zu gucken, da haben wir überhaupt keine Strategie zu. Das haben wir ganz dolle verlernt. Und wenn wir jetzt in ganz schlimmen Klischees denken, dann sind wir in einer Arbeitswelt, gehören Gefühle überhaupt nicht hin. Also wir haben kleine Unternehmen und auch große Unternehmen, wo wirklich die Führung, also und zwar die oberste Führung, sagt, und das ist jetzt egal, ob es von 50 Mitarbeitende bis über 1000 und 15.000 Mitarbeitende geht, wo die oberste Führung völlig entspannt sagt, naja gut, aber ich bin ja jetzt nicht für die Gefühle meiner Mitarbeitenden verantwortlich.
Ja,
kann man so sehen. Und die Gefühle der Mitarbeitenden kommen jeden Tag mit. Und wenn es den Mitarbeitenden nicht gut ist, dann hat das auch Auswirkungen. Also zum einen wirtschaftliche und wenn es ganz dumm läuft, auch im Arbeitsschutz. Also
ja,
das ist ein Thema.
Aber das ist natürlich ein harter Satz, weil der greift ja viel, der greift ja viel, viel weiter davor, dass ich jetzt erkranke, sondern dass ich, wenn ich als Unternehmen nicht glaube, dass meine Verpflichtung ist, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Leute auch wohlfühlen und entfalten können, dann habe ich ja irgendwas generell schon nicht verstanden. Und da sind wir ja weit vor der mentalen Erkrankung oder was auch immer. Da sind wir ja weit, weit vorne. Und solche Läden sind ja vielleicht auch prädestiniert dafür, halt nicht so aufmerksam zu sein, ne, was ihre Leute betrifft.
Ja.
Aber bist du da missionarisch dann unterwegs? Oder was machst du, wenn dir so ein Satz entgegengeworfen wird?
Dann muss ich meistens
geht ihr dann zweimal raus
nein.
und er kriegt einen Tritt vors Knie? Oder?
Nee, meistens muss ich dann erstmal lachen und sagen, ach, das ist auch eine schöne Idee.
Ja, lachen ist eine gute Antwort, oder?
Tatsächlich, ja, und das es passiert. Also es passiert wirklich, dass ich dann, manchmal kann ich dann auch, habe ich mein Gesicht nicht so ganz unter Kontrolle und dann entgleisen mir auch meine Züge und dann muss ich manchmal, wenn ich gerade trinke, dann habe ich auch schon mal so rausgeprustet. Das sind Dinge, die einfach passieren und dann gucke ich ihn an und sage, und witzigerweise ist es genau das. Es ist ihre Verantwortung. Und dann fangen wir eben ganz vorne an und dann fangen wir eben da bei Prävention an und letztendlich bin ich auch nicht dafür verantwortlich, ob der jetzt seine Füße gesund nach Hause bringt oder nicht. Und doch, ich bin dafür verantwortlich. So, und genauso bin ich auch dafür verantwortlich, dass der Mensch emotional wieder entspannt nach Hause geht. Ja, und jeder von uns, und da kann sich jetzt auch, ja, du hast auch nicht immer nur Sonne in deinem Leben. Ich habe auch nicht immer nur Sonne in meinem Leben. Das ist einfach so. In den meisten Fällen haben wir Strategien, wie wir damit umgehen. Wir haben Menschen, mit denen wir sprechen. Wir haben einen Ausgleich. Wir haben Sport. Wir machen lustige Dinge. Wir freuen uns über die Welt. Und irgendwann reicht es aber nicht mehr. Manchmal passieren Situationen, da reichen eben diese Strategien nicht mehr. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir nicht mehr wissen. Und auch den hatten fast alle Menschen schon mal. So ein Punkt, wo man denkt, ich mag nicht mehr. Mir ist mein Leben zu viel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe auch keine Idee, was mich entspannen kann. Mhm. Also auch das, glaube ich, haben wir alle schon mal gehabt. Und dann kommen wir und manchmal kommen wir dann wieder zurück, weil wir merken, komm, irgendwie es wird. Und manchmal bleiben wir da und dann kann es sich eben zu einer Erkrankung entwickeln. Uns ist aber nicht der Punkt Erkrankung wichtig, sondern wir möchten ja viel, viel früher in der Prävention ansetzen. Wir möchten genau die Unternehmen erreichen, die sagen, braucht man alles nicht. Sondern wir möchten, dass die Unternehmen einen Blick dafür bekommen. Und wenn man selber offen über das Thema spricht, also wenn wir das Thema einfach in den Raum werfen und sagen, ja, lass uns doch über eine psychische Krise oder über Depressionen, über Angst reden, dann merkt man, wie die Leute entspannen, wie die wirklich da sitzen und diese körperliche Anspannung loslassen können, entspannen und sagen, oh, da ist jemand, der hört mir einfach zu. Da ist jemand, der nimmt mich so, wie ich bin. Der akzeptiert, dass ich gerade Angst habe. Und wir können die Dinge ja trotzdem tun. Und dann tun wir sie halt mit ein bisschen Angst. Und wir müssen gleichzeitig trotzdem gucken, dass die Angst nie so groß wird, dass sie uns hemmt. Und unser großer Wunsch ist, Prävention zu machen. Also wirklich genau da anzusetzen und zu sagen, nimm das Thema doch mit auf und mach da nicht so ein Angstthema drum. Weil die meisten, wenn man sagt, ein
Schweigethema.
Psychische Belastung, dann immer alle so, oh, das ist ganz schwer. Das ist ganz tragisch und das ist ganz schwer. Das ist es nicht. Es ist ein schönes, es ist ein buntes, es ist ein lautes und ein liebevolles Thema. Wir müssen wieder Zugang zu unseren Gefühlen finden.
Da sagen wir mal ja. Gar keine Frage. Ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Wir haben die Schuhe, wir haben die Handschuhe. Das sind diese offensichtlichen Sachen, die dann hoffentlich auch gemacht werden, weil man sie für sinnvoll hält und nicht nur, weil die BG kommen kann und guckt, ob es auch passiert. Dann haben wir auch so Bereiche, die schon nicht mehr so offensichtlich sind. Ne? Wir haben ja auch hier in dem Podcast schon öfters mal über Hautschutz gesprochen, zum Beispiel. Ja, den machst du mal einmal nicht, merkt kein Mensch. So, machst du auch 10-mal nicht, merkt kein Mensch. Irgendwann kriegst du vielleicht doch Probleme. Aber es ist keine Sache, wo du den Menschen anguckst und sagst, zieh den Helm auf. So, ja. So, mach Hautschutz. So. Und ihr seid ja noch einen Schritt weiter draußen. Ja. Bei euch muss man ja sagen, jetzt machen wir mal Seelenschutz.
Ja.
Ja, machen wir mal Seelenschutz.
Ja. So.
Und gucken wir mal, und das ist ja auch wieder der Punkt. Ja, das merkt man nicht. Das merkt man einmal nicht, zweimal nicht, dreimal nicht, dass man sich nicht dass man die Seele nicht schützt.
Genau.
Also das hat sich ja als Herr Dietmar überlegt. Und er redet jetzt so lange, bis die Heike gesagt, das ist Quatsch.
Nee, das ist so. Genau, das ist
ja.
Es.
Ja, und dann machen wir halt, man macht mal dreimal, viermal Seelenschutz nicht.
Ja.
Aber, das ist ja auch im Vorgespräch gesagt, das ist ja genau wie der Helm, den ich aufsetze und den ich 10.000 Mal nicht brauche. Aber wir können alle in ein Ereignis reinkommen, was so groß ist, dass wir es selber nicht gehandelt kriegen. Ja. Und das ist halt der fallende Ziegel, der dann halt nicht auf den Helm, sondern in die Seele kracht.
Genau.
Und dafür muss man vorbereitet sein. Und damit kriege ich wieder die Kurve zu dem, was du eben gesagt hast, nämlich Prävention, oder? Ich muss vorbereitet sein, wenn dieser Ziegel in meine Seele kracht. Meine Güte, sind wir heute mit Metaphern ohne Ende.
Ja, und aber so kann man sich's vorstellen. Ja. Und letztendlich ist Ich mache, wenn ich zum Sport gehe, dann trainiere ich meine Beine, trainiere meinen Körper, trainiere Muskeln auf. Ich muss im Prinzip auch meine Seele trainieren. Sie soll nicht so stabil sein, dass sie nie bricht, aber letztendlich geht es auch so ein bisschen um Fitness oder Bodybuilding oder so Krafttraining für die Seele. Es geht letztendlich darum, wenn uns Schuhe unbequem sind und die drücken und wir eine Blase haben, dann ziehen wir die aus und sagen, oh du, ich hätte gern andere Schutzschuhe. Haben wir irgendwas, was unsere Seele bedrückt oder was unsere Seele oder unsere Psyche, nennen wir es auch Psyche, in unrundes System bringt oder in unrundes Laufen bringt, dann haben wir da keine Idee zu. Dann sagen wir, ja gut, es geht vorbei. Ja, aber wie lange möchte man denn was machen, was irgendwann vorbeigeht? Schutzschuhe, die drücken, ziehen wir keine 2 Tage hintereinander an. Mhm. Wenn wir da eine Blase von haben, die wechseln wir. Und wenn wir ein Arbeitssystem haben oder auch ein Thema, was uns auch vielleicht privat belastet, das bringen wir ja trotzdem mit auf Arbeit. Das haben wir dann ganz oft in uns drin. Und wir haben Ersthelfende, die ein Pflaster aufkleben, wenn irgendwer sich geschnitten hat, oder eine Rettungskette bilden. Wir haben Sicherheitsbeauftragte, die schauen, oh, was ist da, was können wir im Arbeitsschutz tun? Und was vielleicht eine kluge Idee ist für viele Unternehmen, sind eben mentale Ersthelfende. Also tatsächlich, die sind leider nicht verpflichtend. Das ist ja immer sowas, muss keiner machen, also brauchen wir es nicht. Wo wir immer sagen, ach, wieso müssen wir denn immer nur was machen, was wir brauchen? Mhm. Vielleicht ist es einfach eine kluge Idee, jemanden zu haben, der ein bisschen achtsamer durch die Unternehmen läuft. Also sozusagen mit den Augen und dem Herzen guckt. Mhm. Das ist ja nur ein Zusatz. Der geht ja nicht rum und sagt, oh, du hast eine Depression, eine Angststörung, oh, da haben wir das. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, da ist jetzt jemand und da kann ich hin, wenn ich was habe. Und der spricht auch aktiv an.
Über die Ersthelfer will ich auf jeden Fall auch noch mit dir reden. Nee, okay. Weil das ist ein ganz, und dann auch noch über Seifenblasen, kleiner Cliffhanger.
Auf jeden
Aber ich will nochmal zurück zu dieser Arbeitssituation. Ist es nicht vielleicht auch so, dass, wenn mir einer sagt, der Schuh passt ihm nicht, dann kaufe ich ihm vielleicht einen anderen Schuh. Das betrifft aber nicht mein Unternehmen. Weißt du, das betrifft den Schuh und den Fuß des Mitarbeitenden. Mhm. Wenn ich aber Situationen habe, die mental belastend sind, dann ist das ja eine Fragestellung, die unmittelbar auf den Arbeitgeber zurückfällt.
Vielleicht betrifft es ja auch, könnte sein, vielleicht betrifft es aber auch nur den Mitarbeitenden.
Okay. Aber ich hatte so die, als du das eben gesagt hast, hatte ich so die Idee, dass vielleicht auch viele Arbeitgeber so ein bisschen oder auch vielleicht unberechtigt, aber so den Gedanken haben, dass, ja, wenn die Leute sich hier nicht wohlfühlen, wenn hier keine gute Atmosphäre ist, wenn der irgendwie dann fällt das ja auf mich zurück. Ne? So, dass dann, weiß ich nicht, dann sind die Pausen nicht lang genug oder die Pausenräume sind nicht gut genug gestaltet oder die Arbeitszeitplanung stimmt nicht. Mhm. Das sind ja 100, da kannst du ja 100 Fragen entwickeln, die alle entschieden werden müssen vom Management, von den Vorgesetzten. So, ein Schuh kaufen ist dagegen ja, weißt du, das ist eine externe Sache. So, ne?
Ja.
So, diese Themen der mentalen Gesundheit liegen oder vermeintlich, außer du bringst sie von außen mit, auch oft ja direkt bei denen, die das Unternehmen leiten.
Und für die Schuhe?
Ja, oder nee, oder so halb?
Ja, so halb.
Okay.
Und für die Schuhe mussten wir auch Prozesse entwickeln. Also für die Schuhe gibt es auch einen Einkaufsprozess. Welche Gelder werden zur Verfügung gestellt? Wer kauft die wann ein? Wie oft darf ich was wechseln? Wie viele Schuhe gibt es? Mit welchen Produktherstellern arbeiten wir zusammen? Also da gibt es einen ganz wundervollen Prozess. Der musste auch irgendwann entwickelt werden. Und jetzt ist eben für die Unternehmen dran zu entwickeln, wie kann ich und was kann ich tun, wenn es um mentale Gesundheit geht? Und der Satz sollte nicht heißen, Arbeit lenkt ab, stell dich nicht so an, anderen geht es viel schlechter. Sondern der Satz sollte heißen, okay, was können wir als Unternehmen dazu beitragen? Und ich weiß jetzt, 1000 Hörer, ach, mehr.
Millionen.
Millionen Hörer.
100.000 wollen wir erreichen.
Trillionen brechen gerade zusammen und denken, was soll ich denn noch alles machen als Führungskraft? Darum geht es gar nicht. Es ist viel billiger als die Schuhe. Wenn ich nämlich einfach mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Geist an die Sache herangehe. Und wenn ich einfach gucke, was können wir in unserer Abteilung machen, damit wir alle das Gefühl von oh, hier darf ich einfach ich sein. Also das heißt nicht, dass jeder seine ganzen Ticks und Befindlichkeiten mit auf Arbeit bringen soll und die in 100.000-prozentiger Gänze auslebt, sondern zu wissen, Mensch, heute habe ich es echt schwer, weil mein Partner gestorben ist oder weil meine Partnerin krank ist, ein Kind eine tragische Krankheit hat oder. In den Momenten sind wir sehr wohl da. Aber geh mal auf Arbeit und du hast gerade die Beerdigung deines Lebenspartners hinter dir. Dann wissen alle nicht, wie sie mit dir reden sollen, gehen dir lieber aus dem Weg und machen auch keinen Mittag mit dir. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich für den Menschen, der wieder auf Arbeit gekommen ist. Als kleines Beispiel.
Ja.
Wenn jemand, also wir erzählen über Hochzeiten, über tolle Sachen, aber wir erzählen nicht darüber, dass meine Frau an Depressionen erkrankt ist oder mein Partner eine Psychose hat oder mein Kind, was weiß ich, nicht richtig lesen und schreiben kann und vielleicht eine Förderhilfe braucht. Also das sind keine Sachen, mit denen wir ins Geschäft kommen, weil wir immer denken, wir müssen damit alleine zurechtkommen. Aber wir erzählen, wie geil die Hochzeit war. Und vielleicht ist es doch mal schön, auch über andere Dinge reden zu dürfen, ohne dass man direkt bewertet wird. Also ohne, dass wir als Außenstehende direkt sagen, naja, der hat sein Leben auch nicht im Griff, ne? Ah, nee, das macht er ja nicht gut. Ich würde das ja ganz anders machen. Vielleicht müssen wir es gar nicht bewerten. Vielleicht dürfen wir es einfach hören, uns daneben setzen und sagen, boah, ist auch echt gerade schlimm.
An meinen Schwurbel von eben angekoppelt, heißt es also, wenn ich, also erstmal muss ich in meinem Unternehmen gucken, dass ich eine wertschätzende Atmosphäre habe und dass die Leute vernünftig arbeiten können.
Ja.
So dass praktisch das kein ein Druck, ein Schlag auf ihre mentale Gesundheit macht. Das zweite ist aber, wenn ich ein super Unternehmen habe, kann ich mich auch nicht dagegen wehren, dass meine Mitarbeiter da draußen irgendetwas passiert.
Na klar.
Was er mit ins Unternehmen bringt.
Natürlich.
Und mit dem wir dann alle umgehen müssen.
Müssten, wenn wir es wollten.
Sollen. Ja. Nee, sollen und müssen.
Also von meiner Seite aus,
seinem,
ja.
Wenn der mit seinem Leid kommt,
ja,
dann wollen wir den ja irgendwie auch abholen.
Genau, begleiten. So würden wir ihn aber ja auch begleiten. Also ich mache es nochmal an Schuhen fest. Wenn jemand, ja, weil das ist so schön einfach. Wenn jemand sich das Bein gebrochen hat oder 12 Trillionen Schrauben im Fuß hat oder eine Zehamputation hat, weil er was auch immer für eine Erkrankung hat, dann passen wir witzigerweise den Schutzschuh auch an. Wir passen auch Handschuhe an, wenn plötzlich ein Finger fehlt. Oder wir passen die Schutzbrille an, wenn jemand plötzlich eine Sehschärfe mitbraucht. Also witzigerweise passen wir da ja auch alles an, wenn er sich was im Privaten zugezogen hat, was jetzt mit ins Berufliche kommt, weil wir es ja so schön sehen können. Genauso passen wir jetzt eben auch den Umgang an, wenn jemand mit einer psychischen Krise kommt. Also nochmal, wir sind nicht der Therapeut vor Ort, sondern wir begleiten das und wir gucken, was können wir tun, damit es funktioniert. Was können wir als Unternehmen begleiten tun? Und für uns ist einfach, es geht immer so, Stefanie und ich, für uns ist Prävention das Wichtigste. Gar nicht die Nachsorge. Also Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz besteht aus Prävention.
Und da sind wir jetzt bei den Ersthelfern. Zum Beispiel. Erzähl mal, wie bist du drauf gekommen?
Das ist ja nicht unsere Idee, das haben ja viele andere
vor uns. Hast du geklaut?
Habe ich, weiß genau, ich gar nicht, ob man es...
Abgeschrieben,
haben wir voll abgeschrieben. Nein, also natürlich ist das nichts, was jetzt weltbewegend neu ist, sondern ich glaube, was halt für uns irgendwie alle sehr neu ist. Weil wir haben die Sachen, die verpflichtend sind, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die sind alle da. Und der mentale Ersthelfende, wie gesagt, immer, um was soll ich mich noch alles kümmern? Naja, sagen wir mal so, Gefährdungsbeurteiler psychischer Belastung ist schon immer pflichtend gewesen, seit vielen, vielen Jahrhunderten sozusagen, aber seit langer, langer Zeit, seit 2013 nochmal explizit mit aufgenommen. Und wenn man die macht, kommt man manchmal an den Punkt, dass vielleicht ein mentaler Ersthelfer eine Maßnahme sein kann. Also sprich, Ansprechpersonen im Unternehmen zu haben, die wertfrei zuhören, die einfach erstmal da sind, die vielleicht auch aktiv jemanden ansprechen, wenn sie bemerken, der verändert sich. Einfach zu signalisieren, hallo, ich bin da. Und wenn du magst, können wir ein Gespräch führen. Die gleichzeitig auch mal nachfragen, und die eben auch so eine Kontaktstelle nach außen anbieten. Sprich, welche Beratungsstellen gibt es, welche Selbsthilfegruppen gibt es. Und bei Selbsthilfe fallen jetzt wieder alle um. Aber letztendlich geht es ja genau darum, zu gucken.
Dieser Podcast wird in der Regel sitzend gehört, also macht ihr keine
Sorgen. Weiß man nicht. Vielleicht rutschen sie auch vom Stuhl und denken so, no, nein. Aber letztendlich geht es genau darum, wer kann mich denn unterstützen? Denn in den Momenten, wo es mir häufig oll ist oder mir schlecht geht, habe ich keinen Blick mehr dafür, was mir jetzt unterstützend oder helfend da sein kann. Und wir bilden ja mentale Ersthelfende aus, machen viele andere auch, aber letztendlich sind das die Schwerpunkte, dass die zum einen ein bisschen über die Erkrankungen wissen und über die Krankheitsbilder wissen und gleichzeitig eben Möglichkeiten haben, wie sie es ansprechen, wie sie es vermitteln können. Das sind keine Therapeuten, das ist ganz wichtig, sondern das ist ein Bindeglied. Das ist ein Bindeglied zwischen Mitarbeitenden und Beratung. Das ist
also eigentlich der Kollege vom Nachbartisch oder der Kollege von der Nachbarwerkbank.
Genau. Der vorbeikommt und sagt, Mensch, lass uns mal einen Kaffee trinken. Ich sehe doch, irgendwas ist.
Ich meine, der sieht ja auch, nur der sieht ja auch die Veränderung.
Genau.
Weil wenn dann Abteilungsleiter oder Geschäftsführer sieht dich, manche sehen sich zweimal im Jahr, wie soll der eine Veränderung wahrnehmen? Die Veränderung sieht ja nur der Kollege, der in unmittelbarer Nähe ist.
Oder eine Führungskraft, die immer da ist. Also wir haben auch Führungskräfte, die Ausbildung gemacht haben. Das ist wirklich breit gestellt. Wichtig ist oftmals gar nicht, dass das unfassbar jeden Tag 30.000 Mal genutzt wird, sondern ich glaube, für viele Menschen ist es schon eine Entlastung zu wissen, da ist jemand. Da ist jemand, der das nicht bewertet und dieses wir sind so müde, immer wieder zu hören, und ich glaube, das kennt jeder, wenn es mir oll ist, wenn ich das Gefühl habe, mir wächst alles über den Kopf, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann kommt so ein Satz wie, ach, stell dich mal nicht so an, du hast doch ein tolles Leben. Will ich das an der Stelle hören? Ist es das, was ich jetzt wirklich brauche? Oder möchte ich einfach nur ganz kurz einmal auf den Arm und jemanden, der neben mir sitzt und sagt, oh, das ist auch wirklich gerade viel.
Was empfiehlst du da so für so einen Schlüssel? Also keine Zahlen, keine Details, aber du musst ja, nein, du willst ja, musst du nichts, du willst ja eine gewisse Abdeckung haben. Also, dass man im Prinzip einen gewissen Faktor hat, wo man drauf guckt.
Ja.
Wo ist das noch eine realistische Größe? Einer von 20? Einer von 30? Nur mal, dass man so ganz grob mal so ein Gefühl kriegt.
Also
wo du sagst, da habe ich kein gutes Gefühl mehr. Einer auf 100 ist viel zu wenig oder einer auf 5 ist Quatsch, weil die gucken sich dann alle gegenseitig an.
Naja, muss man gucken. Grundsätzlich würde ich mich immer daran orientieren, was so ein bisschen tatsächlich auch für die Sicherheitsbeauftragten gilt. Also räumlich und zeitlich vor Ort, interessiert, also da sein. Wenn ich früh, spät, Nachtschichten habe, ist es manchmal schon klug, jemand in der Früh, in der Spät- und in der Nachtschicht zu haben. Grundsätzlich macht es Sinn, mehr als einen zu haben, damit die sich auch austauschen können und damit die auch Projekte vielleicht mal planen, wenn es um Gesundheitstage oder Arbeitsschutztage geht oder um, haben wir vielleicht irgendwo irgendwas Cooles zu dem Thema aushängen oder drei Flyer irgendwo liegen.
Also, dass sie praktisch auch ein Team bilden oder eine Gruppe.
Also, dass sie zumindest sich auch eine Gruppe bilden können. Und ganz ehrlich, manchmal sind wir froh, wenn überhaupt einer da ist, egal wie groß das Unternehmen ist. Wenn dann ein Unternehmen so dagegen ist, wobei sich dann ja immer die Frage stellt, warum ist das Unternehmen da so schlimm dagegen, ist ja trotzdem schön, dass überhaupt einer da ist. Wobei es dann eben auch Sinn macht, der muss bekannt gemacht werden. Ne? Also es muss dann auch irgendwo mal einen Aushang, ein Rundschreiben, was auch immer geben, dass man jetzt weiß, so der Dieter ist mentaler Ersthelfender. Also das macht schon auch Sinn.
Hast du Bereiche, wo du sagst, da ist einfach der Job auch fordernder? Da ist es eigentlich direkt so, dass man sagt, Leute, da müssen wir konkret drüber reden. Oder ist das in der Fläche völlig egal?
Ich würde, glaube ich, sagen, in der Fläche ist es völlig egal.
Ja. Versicherung und Schlachthof, alles eins?
Naja, vielleicht. Also ich glaube immer, dass wir in manchen Bereichen eher dazu neigen, mal über Gefühle zu reden oder über unsere Befindlichkeiten zu sprechen. Und ich glaube, dass es in manchen Bereichen einfach nicht dazugehört. Wenn du zum Beispiel in einen Steinbruch fährst oder in ein Zementwerk fährst, ist vielleicht nicht das allererste, über was man spricht, das Gefühl.
Naja, die sprechen so. Sie sehen sich ja eh, die fahren ja rum mit ihren Maschinen, genau. Und so, also die haben ja eh, vielleicht in der Mittagspause zusammen. Mal einen Kontakt.
Und dann ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt so, dass wir über das Gefühl reden oder dass wir über unsere Befindlichkeiten sprechen.
In der Fertigungsstraße ist es ähnlich.
Ist das ähnlich. Also ich glaube, es gibt einfach manche Bereiche, wo wir sowieso wenig Kommunikation haben und dann schon mal überhaupt nicht über Befindlichkeiten, nennen wir es mal, wie ist mein aktueller Gefühlszustand, sprechen. Und dann schon mal überhaupt nicht, wie war der heute Morgen, wie ist der jetzt, wie ist er heute Nachmittag, wenn ich nach Hause muss oder nach Hause darf. Ich glaube, dass es da einfach nur noch schwieriger ist, einen Zugang zu finden. Wohingegen wir, wenn wir vielleicht, weil du gerade Versicherung angesprochen hast, da sehen wir uns häufiger. Heißt aber nicht unbedingt, dass wir damit empathischer oder freundlicher mit unseren Kollegen umgehen, weil da vielleicht manchmal, weil wir eben nicht drüber sprechen, die Angst zu groß ist, wenn ich jetzt meinem Bürokollegen erzähle, dass ich emotional gerade am Ende bin, dass der das vielleicht in der nächsten Kaffeepause dem nächsten tratscht. Also da ist vielleicht dann
oder
eher so ein
Karriere-Schaden Tratsch. Oder Karriere-Schaden nimmt oder was
genau.
Auch immer.
Und das sind so ganz viele, ich glaube einfach, dass wir viel zu viele Befindlichkeiten innerhalb der Unternehmen haben, was das Thema psychische Gesundheit angeht oder mentale Gesundheit. Ich glaube immer, sobald das Wort Psyche dabei ist, werden alle ganz hektisch, so ein bisschen wie aufgescheuchte Hühner, laufen rum und sagen, oh nein, 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 nein. Und wieso? Also,
ja, habe ich ja eben gemeint.
Das macht
also,
ja keinen Sinn.
Ja, vielleicht zieht man sich einen Schuh an, den man gar nicht, vom Schuh kommt man nicht weg.
Nee,
vielleicht zieht man sich einen Schuh an, der gar nicht für einen gedacht ist, weil es gar das Problem, ne? Nicht die Herausforderung, das Problem gar nicht beim Unternehmen ist, sondern der Kollege einfach von außen was mitbringt.
Natürlich.
Und das kann hier der fantastische Ponyhof sein und trotzdem ist sein Vater gestorben oder was auch immer gerade passiert und er kommt einfach mit der Situation nicht klar.
Genau.
Deswegen ist es ja eigentlich Quatsch. Also ich will mich ja vor was schützen, vor dem ich mich gar nicht schützen kann. Weil ich kann mich ja nicht vor den Dingen, ich kann ja nicht die Dinge verhindern, die meinen Mitarbeitenden da draußen passieren.
Nee. Und ich kann aber doch meinen Mitarbeitenden das Gefühl geben von, und egal was passiert, da können wir einfach auch gucken, dass wir es irgendwie zusammen auch wieder lösen können oder dass wir dich zumindest begleiten können. Und nochmal, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt 100.000 Euro in die Hand nehmen müssen für neue Farben an den Wänden, bessere Sitzstühle, das kommt alles in der Ergonomie, aber das ist nicht in der mentalen Ersten Hilfe. Sondern da hilft manchmal vielleicht eine Wand, wo ein paar Flyer aushängen. Da hilft vielleicht einfach mal bei der nächsten Betriebsversammlung 3 Sätze über das Wort psychische Krise zu verlieren oder vielleicht mal ganz kurz zu erzählen, was eine Depression ist oder eben ein Bullshit-Bingo zu machen zum Thema, welche doofen Sätze kann ich sagen, wenn es jemandem schlecht geht.
Aber ganz, ganz groß würde wahrscheinlich helfen, wenn man so ein bisschen am Thema Wertschätzung im Unternehmen arbeitet, an der Fehlerkultur.
Ja klar. Psychologische Sicherheit. Also guck, dass ich einen Fehler
psychologische Sicherheit?
Dass ich einen Fehler zugeben darf, ohne dass ich direkt die Schuld bekomme. Also psychologische Sicherheit bedeutet, ich darf zugeben, also wenn jemand fragt, wer ist dafür verantwortlich, wer hat den Fehler in Anführungszeichen verschuldet, dass ich völlig entspannt sagen kann, das war ich. Und dass ich dann nicht mit hochgezogenen Augenbrauen angeguckt werde und dass ich sozusagen wegen dir, sondern dass ich mich sicher fühlen kann, dass ich weiß, ich werde getragen im Sinne von und aus dem Fehler können wir was lernen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, Fehler sind Helfer, nur anders buchstabiert. Und wenn man das einfach mal für sich klar hat, dann macht es einfach Sinn und dann ist es auch okay, dass ich einen Fehler mache. Ohne Fehler würden wir heute hier nicht sitzen. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder Podcast immer nur rund gelaufen ist, sondern dass ganz viele, dass aber in den Anfängen Fehler passiert sind, die dazu geführt haben, dass es heute so großartig ist. Mein Leben ist doch auch nicht ohne Fehler gelaufen, sondern ich habe ganz viele gemacht. Manche habe ich sogar mehrmals gemacht, bis ich es verstanden habe. Um dann aber hier sitzen zu können und zu sagen, und ja, das hat mich zu dem Menschen oder zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Mit all ihren lustigen Eigenarten und vielleicht auch für viele herausfordernde eigene Arten. Kann ja sein.
Lass mir aus meinem Taschenwissen, ich habe jetzt kommt der private Teil.
Ja.
Ihr könnt jetzt mal Pause machen.
Hört mal kurz weg. Wir machen das jetzt mal unter uns. Wir sind hier nur zu zweit.
Ich finde, die Schuldfrage ist generell totaler Quatsch.
Natürlich.
Weil Leute immer selber wissen, ob sie gut performt haben oder nicht, ob was funktioniert hat oder nicht, ne? Ob auch die äußeren Umstände das hergegeben haben, das ist ja auch immer ein Faktor. Man kann ja auch etwas sehr, sehr geil können, aber das Handwerkszeug war nicht da, die Zeit war nicht da und das Ergebnis ist halt irgendwie. Und ich habe Leute, die schon ein bisschen länger ihren Job machen, brauchst du das Thema Schuld gar nicht bringen. Die wissen alle selber, ob das, was sie gerade gemacht haben, sehr gut war oder ob da noch Luft war. Deswegen diese Diskussion, ne, über den Fehler kann man reden, aber das ganze Thema Schuld halte ich im Job für totalen Quatsch.
Und bleib dabei, also ich bin da voll bei dir und gleichzeitig haben wir das in Unternehmen. Dass dann
ich weiß, dass wir eine Schuldkultur haben.
Da, und das macht,
aber das ist für mich, ist es, ich habe aus meiner Berufserfahrung und allem, was mir begegnet ist, ist einfach das so eine Quintessenz. Die Schuldfrage brauchen wir gar nicht behandeln.
Null.
Die Leute wissen selber, ob's, da muss man einfach nur sagen, was müssen wir ändern, damit es nächstes Mal besser wird. Fertig.
Genau. Und auch ohne hochgezogene Augenbrauen. Ja, so. Also, sondern wirklich wertfrei und einfach zu. Und das hilft ja schon ungemein. Also, wenn ich schon weiß, ich kriege gleich einen Abriss oder ich bin bei allen unten durch oder ich habe dies oder das, dann wird doch sogar verschwiegen, wer mit welchem Stapler irgendwo vorgefahren ist, obwohl es alle wissen. Und dann und es macht keinen Sinn. Und genauso wenig macht es Sinn zu sagen, mentale Erste Hilfe brauchen wir nicht. Oder psychische Krisen haben wir nicht. Oder meinen Mitarbeitenden geht es immer.
Haben wir die nicht.
Genau, meinen Mitarbeitenden geht es immer gut, weil ich ein wundervoller Vorgesetzter bin. Nein, es kann immer was passieren.
Wie befähigst du diese mentalen Ersthelfer? Nicht nur, indem du ihnen Seifenblasen...
Nein.
da musst du auf jeden Fall gleich was zu sagen. Zu den Seifenblasen. Aber diese Befähigung. Ne? Also jemand fühlt sich ja gerne... Also erstmal, das kommt ja auch aus den Leuten selber raus, hoffe ich, dass die für sich selber entscheiden, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja dann auch eine bestimmte Gruppe von Menschen, im positiven Sinne formuliert, ja, die auch eine gewisse Empathie einfach haben. Und ja, es gibt ja auch Leute, denen so relativ egal ist, wie es dem Nachbarn geht. Und es gibt andere, die gucken schon mal drauf.
Das stimmt.
So, und wahrscheinlich das Sieb brauchst du gar nicht hinhalten. Das passiert von ganz alleine, dass sich bei dir dann eher die melden, denen das eh liegt. Aber trotzdem müssen die ja noch. Also befähigt ist so ein scheiß Wort, aber die müssen ja irgendwie fit gemacht werden und auch so ein bisschen, vielleicht auch so noch ein Bullshit-Bingo-Wort hinten drauf, so das Mindset muss da. Ich mache auch gleich ein Kreuzchen, mach dir keine Sorgen. Obwohl, ich finde, die Quote geht heute noch.
Das ist alles so gut.
Also die Leute müssen ja ermächtigt werden.
Genau.
Neben dem inneren Auftrag, wie man ja auch so schön sagt, dann ja aber auch das Handwerkszeug und das können die ich wollte jetzt wieder Bullshit-Bingo spielen, das zu machen. So, jetzt du, komm,
jetzt
wie
komm.
Machst du es?
Also letztendlich ist es bei uns eine und jetzt eine Online-Ausbildung, wenn wir haben jetzt unterschiedliche Formate. Wir haben einmal den freien Kurs, das ist eine Online-Ausbildung, da treffen wir uns dreimal drei Stunden online, haben dazu eine Lernplattform und inhaltlich, das ist ja so das Wichtigste, was passiert inhaltlich. Wir sprechen über ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten, auch wenn wir die heute rauslassen, aber so ein paar Zahlen, Daten, Fakten helfen manchmal, um wirklich zu verstehen, wie wichtig das ist.
Ja, das ist ein großes Thema.
Das ist ein Riesenthema.
Ja.
Wir sprechen über psychische Belastung, über Depression, Suizid. Das ist so in Teil 1. Wir sprechen in Teil 2 über Angststörungen. Und ein ganz, ganz kleiner Teil bei uns ist Psychose. Deshalb nur so ein kleiner Teil, weil die meisten Menschen in einer Psychose einmalig vielleicht im betrieblichen Kontext auffallen. In den meisten Fällen nicht unbedingt im betrieblichen Kontext so häufig anzutreffen sind. Und im dritten Teil sprechen wir nochmal über Suchtprävention und über das Thema betrieblicher Kontext, weil für uns eben auch wichtig ist, dass die Menschen das in den Betrieben auch leben können. Also wir sprechen über, welche Aktionen kann man machen, welche Möglichkeiten sind da und. Während dieser drei Termine geht es immer um Gesprächsführung. Also was ist so was heißt kluger Umgang, ne? Aber wie kann ich es aufbauen? Wie kann ich so ein Gespräch führen? Was ist wichtig? Welche Fragen lasse ich einfach manchmal auch weg? und wir sprechen über Empathie. Jetzt denkst du vielleicht direkt so, ja, aber das geht doch online gar nicht. Du glaubst gar nicht, welche Nähe online zu gestalten ist. Und wir haben parallel für die eine große Lernplattform, wo unsere Teilnehmenden praktisch sich immer wieder zu dem Thema austauschen können, wo sie auch noch zusätzliches Material finden, also fachliche Informationen, alle Fragen können sie bei uns stellen. Bei uns gibt es immer noch einmal im Monat, wenn man bei uns in der Ausbildung war, einen Motivationsmontag. Also wir schicken einmal ein Newsletter mit einer Übung, mit einem kurzen Innehalten, sodass man so eine Motivationspostkarte von uns bekommt. Und wir haben mentales Lunchen. Das heißt, wir bieten für unsere mentalen Ersthelfenden in regelmäßigen Abständen einen Mittagslunch an, digital, zu unterschiedlichen Themen. Darf ich eine Werbung machen? Sonst musst du jetzt rausschreiben.
Du bist doch schon dran.
Nee, also weil wir haben nächste... Ach nee, also wir haben am wir haben dann eben auch immer mal wieder Open Arms Lunches, die wir dann weiterleiten. Und wir machen natürlich auch Inhouse-Seminare. Also wir haben jetzt mehrere Unternehmen. Wir machen immer mal einen Vortrag, wie jetzt bei FISAT, so Kurzvorträge. Wir sprechen schon mal auf Betriebsversammlungen. Und wir machen auch Inhouse-Seminare. Also wir haben jetzt mehrere Unternehmen, für die wir dann auch mal eben 10 bis 12 mentale Ersthelfende en bloc ausbilden.
Und das macht, das ist dann schlauer vor Ort, während du dann online eher Einzelkämpfer hast? Oder hast du manchmal auch,
wir haben auch
online mehrere aus einem Unternehmen?
Genau. Also wir haben auch Unternehmen, die sagen, oh, können wir das vielleicht nur online machen, weil wir unterschiedliche Standorte haben. Wir haben Unternehmen, mit denen wir das hybrid machen. Da haben wir eine Vorveranstaltung online, haben eine Vor-Ort-Veranstaltung, im Nachgang noch mal eine Veranstaltung online. Mhm. Es gibt, wir sind da sehr offen und sehr frei in allen Möglichkeiten. Und aus der Erfahrung, wir machen das ja jetzt auch schon ein Stück länger, aus der Erfahrung heraus, es funktioniert alles. Und jeder, der sagt, online geht nicht, hat online noch nicht bei uns ein Seminar gemacht. Das ist immer so, es geht, glaube ich, auch sehr langweilig.
Man kann alles zu einer Katastrophe entwickeln und man kann auch alles ganz fantastisch
entwickeln. Genau, und bei uns geht es auch ganz viel um Selbstfürsorge, also auch tatsächlich zu gucken, was kann ich für mich tun und nicht erst, was kann ich für mich tun, wenn es mir schlecht geht, sondern im Vorfeld zu gucken, was kann ich tun, damit es mir gar nicht erst schlecht geht. Also wir machen wirklich ganz viel Selbstfürsorge, gucken, welche Übungen passen, welche Möglichkeiten gibt es, wen brauche ich an meiner Seite, wer ist mein Notfallkontakt, und damit ist nicht unbedingt immer die Partnerin, der Partner gemeint, sondern vielleicht ist der Notfallkontakt, wenn es mir emotional nicht so dolle ist, vielleicht ist das mein Kindergartenfreund oder vielleicht ist das meine Schulfreundin oder meine liebste Kollegin. Und vielleicht ist das so ein erster Schritt. Jeder sollte mal überlegen, wer sein emotionaler Notfallkontakt ist. Und ganz klug, dem auch Bescheid geben. Es wäre eine gute Idee, und vielleicht gibt es ein Zauberwort, was man gerade braucht. Also Liebe oder Lösung, Hammer oder Rotwein. Vielleicht möchte man manchmal auch gar keine Lösung haben. Wir sind ja immer alle sehr lösungsorientiert.
Ja, das ist auch eine Seuche.
Und vielleicht können wir auch einfach mal zusammensitzen und sagen, kann ich heute nur Liebe haben? Und das heißt nicht, ich muss umarmt werden, sondern das heißt, ich will erzählen, nicht mehr und nicht weniger.
Spannend. Die Leutchen, die ihr ausbildet, das hebt die auch nochmal? Du merkst einfach, dass die dann nochmal so für sich anders definieren danach?
Ja, weil sie das Gefühl haben, sie wissen was. Also weil sie das Gefühl haben, sie stehen nicht in einem luftleeren Raum, sondern sie haben zumindest mal eine Basisbeschulung. Und sie merken, an den Themen haben sie noch Interesse. Die Themen, das ist eher bei ihnen im Unternehmen. Mhm. Also was wir häufig in den Unternehmen haben, also jetzt einfach so rein von unserer Erfahrung her, ist das oft die psychische Krise und die Depression. Und das ist das, was wir schwerpunktmäßig haben. Die Sucht sowieso, aber die Sucht ist nochmal ein bisschen, ist nochmal so ein bisschen anders zu betrachten. Aber das sind so die Sachen, die wir haben. Und es geht ja gar nicht darum, immer den Suizid zu verhindern, sondern manchmal geht es einfach auch nur darum, zu gucken, wie ist es dem Menschen gerade? Also was passiert da gerade? Und da frühzeitig einzugreifen. Also es ist wie ein Ersthelfer,
Ersthelfer
der näht
halt.
Nicht,
ja.
Also,
ja,
sondern
ja,
der guckt und sagt, oh, das kann ich nicht mehr, da rufe ich jetzt einen Arzt, oder er klebt ein Pflaster drauf. Und das Pflaster ist manchmal, ich sitze neben dir und höre dir zu, bei mentalen Ersthelfenden.
oder wir pusten Seifenblasen. Sag, gib uns das zum Ende mit. Komm.
Also ja, das ist tatsächlich, also für mich sind Seifenblasen, ich habe es schon mal erwähnt, Seifenblasen retten Leben an so vielen Stellen. Das ist für viele
sollen
sehr...
Sollen wir das als Titel für die Episode nehmen?
Auf jeden Fall, wegen mir sehr gerne. Es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor. Ich besitze unfassbar viele Seifenblasen. Sie sind immer und überall in jeder meiner Taschen. Ich trage sie immer bei mir. Und Seifenblasen sind einfach unfassbar schön. Zum einen, weil ich meine Atmung konzentrieren muss, wenn ich sie puste. Das hat schon mal, ich kann mich fokussieren. Sie
schillern. Schöner als eine Papiertüte.
Schöner als eine Papiertüte. Sie schillern. Sie zerplatzen. Und das ist nicht schlimm, weil ich kann neue machen. Ich kann große machen. Ich kann kleine machen. Ich kann unfassbar viele machen. Und ich kann mich für einen kurzen Moment darüber erfreuen. Und vielleicht ist ein bisschen Traurigkeit weg. Und sie haben eine unglaubliche Leichtigkeit. Und für mich ist es so wichtig, dass dieses Thema mit viel mehr Leichtigkeit betrachtet wird und viel mehr spielerischer und fröhlicher als das, was es oftmals im Außen hat. Ich glaube, das ist so der wichtigste Effekt an den Seifenblasen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sie tatsächlich phänomenal finde.
Also neben die Pflaster gehört definitiv auch eine Tube Seifenblasen.
Immer. Die muss man wirklich immer haben.
Geben wir hier an die Arbeitsschutzwelt raus, ja. Freunde.
Und wenn jemand wirklich auf ein bisschen Seifenblasenlauge ausrutscht, hat er ganz andere Themen als die Seifenblasenlauge. Da ist da im Körperhabitus was nicht ganz richtig. Nein, also um Gottes Willen. Aber letztendlich geht es genau darum, ihr könnt es auch aus dem Fenster rauspusten. Ja, es ist wirklich wichtig.
Ja, das ist. Du hast es ja erzählt auf dem Seminar. Und ich im ersten Moment schmunzelt man und dann denkt man drüber nach und dann sagt man, ja.
Und,
ist so.
Genau, und allein für dieses Schmunzeln hat es doch schon gelangt. Ein kurzer Schmunzler im Herzen ist doch schon großartig für den Tag. Und jeder kann sich doch immer so mal spätestens zur Frühstückspause fragen, was hat heute meinen Tag schon 3% besser gemacht? Oder was hat mich 3% fröhlicher sein lassen? Oder welcher Mensch hat mich 3% mehr strahlen lassen?
Das warst heute du, liebe Heike.
Oh, sehr gerne. Das ist mir schön.
Gibst du uns noch ein schönes Statement zum Schluss mit? Was ist dir sonst noch wichtig?
Ach, fokussieren ist schwierig. Ich glaube, dass die Menschen...
Kauft mehr Seifenblasen.
Ja, das wäre tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor.
So what?
Und nehmt euch selbst vielleicht manchmal nicht so ernst. Also ich glaube, wenn wir viel mehr Leichtigkeit in unser aller Leben, Leichtigkeit im Sinne von Fröhlichkeit in unser Leben bringen und von... Ich darf traurig sein und ich darf mich freuen und ich darf auch beides gleichzeitig. Dann haben wir viel gewonnen. Und mein Herz darf schwer sein und ich darf trotzdem lachen. Also sich selber vielleicht manchmal nicht so ernst nehmen und sich selbst vielleicht auch mal viel zu ernst nehmen und sich dann um sich selber zu kümmern. Ich glaube, das ist so ein, ja, ist eine bunte Mischung. Also lebt eure Gefühle, heißt das mit anderen Worten.
Wunderbar. Das lasse ich so stehen. Und da du das Schlusswort hast, so. Kommt jetzt von mir auch nichts mehr.
Da muss ich still sein.
Nee. Du kannst doch kommentieren, dass das nicht ganz ungefährlich der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher war.
Ja.
Heute mal wieder aus dem wunderbaren Studio K.
Ja.
Zwischen Weinflaschen, alten HiFi-Geräten und der berühmten Gartenerde. Unser Thema war, sag mal, mentale Gesundheit als Teil des Arbeitsschutzes. Oder wie wichtig sind Seifenblasen? Leichtigkeit.
Also ich glaube, Leichtigkeit im Arbeitsschutz gilt immer. Leichtigkeit und so ein bisschen spielerische Leichtigkeit würde, glaube ich, immer dem Arbeitsschutz gut tun. Und wenn wir das noch in die mentale Gesundheit kriegen, dann haben wir doch schon, hör mal, und dann noch Gefühle. Jetzt nehmen wir noch das schlimme Wort mit den Gefühlen dazu. Das sind übrigens Rudeltiere, die kommen immer mit vielen.
Okay. Darum ging es heute. Idee und Realisation Blackworks Dietmar Black im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan für Media Winter in Berlin. Grüße nach Berlin, lieber Stefan. Der Stefan ist der aus diesem Gespräch dann den Podcast macht. Ne? Deswegen ganz, ganz wichtiger Mann. Mehr sagen wir dazu nicht. Ja, liked uns, abonniert uns, empfehlt uns. Wo kriegt man sowas zu hören, Freunde, wenn es um Arbeitsschutz geht?
Also,
nur hier. Habt eine schöne Zeit und Musik war übrigens Chill Carrier, das, was ihr gerade hört, A Whole New World. Und ich glaube, für den einen oder anderen war das Thema, was wir heute hatten, auch A Whole New World. Und jetzt halt nicht mehr, weil jetzt haben wir es in uns und denken drüber nach. Liebe Heike, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dann bis bald.
Bis bald. Tschüss.